Unterm Teppich. Was in Salzburg niemand wissen soll. Der Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer, moderiert von Magdalena Mahler.
Herzlich willkommen und hallo zur mittlerweile 5. Folge von Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll, dem Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer
und Magdalena Mahler.
Bevor wir erst anfangen, ich habe ganz was Schlimmes gemacht. Ich bin eigentlich total der digitale Mensch. Ich habe keinen Laptop mehr mit, ich habe mir die Dinge ausgedruckt, weil du ballerst immer so viele Infos raus und ich muss mir dann schnell Notizen machen, sonst komme ich nämlich nicht mehr zusammen, mit dir die Fragen zu stellen, die ich gern fragen will. Genau. Und wenn wir jetzt anfangen, vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, was haben wir letztes Mal gemacht und was wirst du heute erzählen?
In der letzten Folge haben wir über das Hinterlehengut in Saalfelden gesprochen, das durch offensichtliches Behördenversagen in die Hände eines Immobilieninvestors gekommen ist, der mit Landwirtschaft tatsächlich nicht sehr viel am Hut hat. Anhand dieses Falls wurde deutlich, wie verheerend es ist, wenn Behörden schlampig arbeiten und Gesetze nicht streng vollziehen und wie leicht es dubiosen Investoren mitunter gemacht wird, die Gesetze zu umgehen. Das heißt, wer erst jetzt in unsere Podcast-Serie eingestiegen ist, hört euch unbedingt auch die vorigen Folgen an. Heute bleiben wir thematisch bei der Landwirtschaft, allerdings bei einem echten Bauern und seinem Horrorhof. Darin geht es um einen schwarz gebauten Stall, Kühe, die bis zu den Knien in ihrer eigenen Gülle stehen, tote Kälber, Straf- und Gerichtsverfahren, Behörden, die offenbar nicht miteinander reden und wie viel schöne Werbebilder mit der Realität zu tun haben.
Eigentlich bin ich ganz froh um den Themenwechsel zu den letzten Folgen, weil ich finde immer, Immobiliengeschichten sind wahnsinnig komplex und schwer nachvollziehbar. Mal schauen, wie es heute wird. Meine Frage immer zu Beginn, was ich eigentlich am spannendsten finde, ist, wie kommt die Geschichte zu dir?
Ja, fast klassisch. Also auch in diesem Fall haben sich wieder Anrainer, Nachbarn an mich gewandt. Ursprünglich ging es eben um ein illegal errichtetes Stallgebäude. Das war sozusagen der Ausgangspunkt. Und später dann ist es bei einem starken Regen dazu gekommen, dass von diesem Bauernhof die Gülle abgeflossen ist zum Nachbarn hinunter, in dessen Einfahrt, also in dieser Geschichte stinkt es gewaltig im wahrsten Sinne des Wortes.
Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es weiter wissen will, aber wo sind wir ungefähr?
Diesmal sind wir in einer Pongauer Gemeinde.
Okay. Und immer am Anfang, kurz zum Einstieg, um wen geht es eigentlich in der Horrorhof-Geschichte?
In dieser Geschichte geht es jetzt um keine Personen des öffentlichen Lebens, deswegen werden wir auch die Namen nicht nennen. Es ist auch nicht relevant, in welcher Gemeinde das genau war. Also das lassen wir jetzt einmal außen vor. Nur so viel, es geht um zwei Brüder. Einer ist der Hofeigentümer, der andere ist dann Betriebsführer geworden. Es geht natürlich um die zuständigen Behörden, die Amtstierärztinnen, die Gemeinde, das Land und die AMA. Und auch die Salzburgmilch wird vorkommen.
Okay. Du hast vorher gesagt, es hat alles begonnen mit Gülle in der Einfahrt. Du hast die Info darüber gekriegt von einem Nachbarn. Wie geht man dann weiter vor, wenn man die Info hat?
Naja, also als erstes war diese baurechtliche Frage der Ausgangspunkt. Da hat mir eben ein Nachbar kontaktiert und gesagt, also da gibt es ein illegales Stahlgebäude. Und damit man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen kann, dieser Hof ist in einer Hanglage und da geht die Gemeindestraße so in einer Serpentine mehr oder weniger drumherum. Und in dieser Laufe, wenn man so will, ist das Bauernhofgebäude und dann ist vor dem Bauernhof eine betonierte Bodenplatte. Und auf dieser betonierten Bodenplatte wurden so Bogenelemente aufgestellt und in dieser Halle dann sind die Tiere gehalten worden. Dazu muss man vielleicht wissen, dass diese Bodenplatte eben nie als Stall gedacht war, sondern als Lagerhalle bewilligt wurde. Es sind dann diese Bogenelemente aufgestellt worden, aber man hat das nie zur Lagerung von Material verwendet, sondern zur Tierhaltung, ohne dass es dafür eben eine Bewilligung gegeben hat.
Also, das war klassischer Schwarzbau eigentlich, aber, oder?
Ja, genau. Also, es war ein Schwarzbau. Und das war der Ausgangspunkt für dann in weiterer Folge sogar 4 Landtagsanfragen, die wir dazu gestellt haben. Die erste war im Dezember 2023. Und in der Beantwortung ist mir dann mitgeteilt worden, dass es bereits 2-mal einen Abrissbescheid gegeben hat, einen sogenannten Beseitigungsauftrag, eben für dieses illegal errichtete Stahlgebäude. Das erste Mal schon im Oktober 2019. Dem ist allerdings nicht nachgekommen worden und 3 Jahre später, im Oktober 2022, wurden den Bauern dann eine sogenannte Ersatzvornahme angedroht. Das heißt, in dem Fall wird dann die Behörde eine Baufirma damit beauftragen, das abzureißen und zu beseitigen, und die Kosten muss der Bauer tragen. Also diese Drohung hat dann offenbar gewirkt und hat dann dazu geführt, dass er diese Bogenelemente abgebaut hat, und die hat aber dann nicht gänzlich entfernt, sondern als Begrenzungselemente für diesen Stall verwendet. Das war natürlich auch nicht bewilligt, und darum hat es dann im August 2023 nochmals einen behördlichen Beseitigungsauftrag gegeben.
Aber bei den Geschichten, also bei den ganzen Sachen, die du jetzt erzählt hast, da geht es jetzt rein nur um baurechtliche Bewilligungen. Also sonst nur nichts. Aber das ist ja, also das ist ja erst der Anfang, das ist ja noch lange
genau,
nicht alles.
Das war noch alles eigentlich nicht besonders tragisch. Richtig problematisch ist es dann im Juni 2024 geworden, weil es da im Pongau ein Starkregenereignis gegeben hat. Und da die erwähnte betonierte Bodenplatte nie für einen Stall gedacht war, konnte leider die Gülle von dort eben auch nicht richtig in eine Jauchegrube abfließen. Stattdessen hat sich ein richtiger Bach aus Gülle gebildet, der ist dann den Hang hinunter in die Einfahrt des Nachbarn geflossen. Der hat das auch per Video dokumentiert. Also ich habe da mehrere Videos, wo man das wirklich sieht, wo das runterplätschert in einem braunen Strom. Und wie gesagt, der hat das unten in der Einfahrt gehabt und am Schluss ist es in den öffentlichen Kanal versickert. Also wirklich nicht schön anzusehen. Und auf dieses Video hinauf habe ich eben dann im Juni 2024 die nächste Landtagsanfrage eingebracht.
Ich habe jetzt da 2 Fragen. Das eine ist, weißt du, wie das ist mit den Landwirten? Was ist denn die Voraussetzung, dass man überhaupt eine Landwirtschaft haben darf? Also wenn der das einfach, also wenn der einfach eine Lagerhalle nutzen darf, wie läuft denn sowas normalerweise ab?
Nein, also der war schon, das ist ein Bauernhof gewesen, über Generationen, soweit ich das nachvollziehen kann. Der hat eine landwirtschaftliche Ausbildung, also das war grundsätzlich unproblematisch. Das ist nicht so, dass der nicht qualifiziert gewesen wäre, glaube ich, formal Bauer zu sein, aber man hat es dann offenbar mit den baulichen Gegebenheiten dort nicht so genau genommen, und die waren einfach dafür eine Tierhaltung in dieser Form nicht wirklich geeignet.
Mhm. Und wenn du sagst, du hast immer Landtagsanfragen gestellt, was fragt man denn in so Landtagsanfragen? Das klingt immer so, ich habe eine Landtagsanfrage gestellt, aber was ist überhaupt der Inhalt von sowas? Also was fragst du dann?
Ja, meistens viele Fragen. konkret wollte ich natürlich wissen, hat es tatsächlich Beseitigungsaufträge gegeben, war das bewilligt oder nicht? Und nach diesem Starkregenereignis und diesem Gülleabfluss hat mich natürlich auch interessiert, ob das dort den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und auch was die Behörden daraufhin getan haben. Ja, weil das ist natürlich ein absolutes No-Go und eine volle Katastrophe, wenn da einfach Mist und Gülle ins Grundwasser eintreten, in den öffentlichen Kanal kommen. Mhm. Also das hat halt einfach nichts verloren. Und natürlich sind dann die unterschiedlichen Behörden, die Gemeinde als Baubehörde, die Bezirkshauptmannschaft, die fürs Wasserrecht dann auch zuständig ist, Naturschutz, Tierhaltevorschriften, all diese Dinge spielen da natürlich hinein, und da haben sich viele Fragen ergeben, die ich gestellt habe.
Das heißt, Landtagsanfragen sind einfach an die eine Anfrage an den Landtag mit unterschiedlichen Fragen an unterschiedliche Behörden, ob die Gesetze eingehalten worden sind und ob es für
genau.
Also alle Gesetze
eingehalten worden sind. Wir können im Landtag eben Anfragen an die Landesregierung stellen, die für die Verwaltung verantwortlich und zuständig ist. Und die verschiedenen Stellen der Verwaltung, also so sie dem Landesrecht unterliegen, muss man dazu sagen, sind dann dazu verpflichtet, uns Antworten zu geben über den Vollzug der Gesetze oder eben da, wo es dann Gesetzesverstöße auch gegeben hat.
Mhm. Und was ist dann rausgekommen bei diesen Landtagsanfragen?
Also
nichts Gutes, ich hör das schon.
Tatsächlich nichts Gutes. Also wir konnten feststellen, dass dann die Bogenelemente tatsächlich endgültig entfernt worden sind. Ich habe auch gelernt, dass eine betonierte Bodenplatte nach dem Baupolizeigesetz überhaupt keine bewilligungspflichtige Maßnahme darstellt. Also erwiesen zu betonieren geht bewilligungsfrei, das kann man einfach machen. Auch das war ein Learning, war mir vorher so nicht bewusst. Und drittens, und das kann ich vielleicht auch kurz zitieren, wurde mir geantwortet, der Abfluss oder die Einleitung von Wirtschaftsdünger in Form von Festmist, Gülle oder Jauche in Oberflächengewässer oder in das Grundwasser sind eine Gewässerverunreinigung und widersprechen den rechtlichen und technischen Normen bzw. der guten landwirtschaftlichen Praxis. Der Oberflächenwasserkanal ist weder für die Aufnahme von mit Wirtschaftsdünger belasteten Wässern bemessen noch geeignet. Also kurz gesagt, dass die Gülle da irgendwie wie ein Bächlein über die grüne Wiese plätschert, ins Grundwasser einsickert und schließlich in den öffentlichen Kanal fließt, geht logischerweise gar nicht.
Ich habe die Befürchtung, das ist nicht das Schlimmste an der ganzen Geschichte, oder?
Na, da muss man sagen, leider gar nicht. Und nach der Beantwortung der zweiten Landtagsanfrage haben wir dann auch eine Akteneinsicht beantragt. Das machen wir ja auch gerne und immer wieder. Und die Unterlagen, die ich dann im Oktober 2024 zu sehen bekommen habe, die haben es wirklich in sich gehabt. Da hat es mir echt den Magen umgedreht.
Akteneinsicht hast was? Akteneinsicht in was willst du dann und was hast du genau gesehen?
Na, ich habe einmal grundsätzlich alle Akten zu diesem Hof und zu den Behördenverfahren drumherum angefordert, weil oftmals weiß man ja gar nicht, was es alles gibt. Ja. Und das war in dem Fall dann auch ein Zufallstreffer, ja, weil angefangen haben wir mit den baurechtlichen Geschichten, mit dem Schwarzbau, dann war das mit dem Gülleabfluss, wo es eher um so wasserrechtliche Geschichten gegangen ist. Und ich habe überhaupt nicht am Schirm gehabt, dass wir da eigentlich dann jetzt auch zu Tierhaltevorschriften kommen. Und ich habe mich mit dem Themenbereich auch bisher sehr wenig nur auseinandergesetzt gehabt. Und ich habe, wie gesagt, ja gar nicht damit gerechnet. Ja. Aber in diesem Akt waren eben Unterlagen und auch Fotos, Dokumentationen von Vor-Ort-Kontrollen. Ja, und die Bilder haben Amtstierärztinnen gemacht und die waren tatsächlich ja erschütternd, muss man sagen.
Ja, aber das heißt ja eigentlich eben, das ist klassische, das war amtsbekannt. Und das ist ja ein riesengroßes Problem eigentlich.
Es war amtsbekannt, es war dokumentiert, es war im Akt. Aber da kommen wir dann vielleicht eh später noch hin, weil das ist, glaube ich, schon ein wesentliches Learning aus der Geschichte, dass offenbar die unterschiedlichen Kontrollstellen sehr wenig miteinander kommuniziert haben und auch nicht wussten, was jeweils die anderen festgestellt und dokumentiert hatten.
Ja, klassisch Kommunikationsproblem.
Allerdings.
Ja. Und bei der Akteneinsicht, was hast du dann Grausliches gesehen auf die Bühne?
Ja, wie gesagt, das war eine Fotodokumentation dieser Vor-Ort-Kontrollen der zuständigen Amtstierärztinnen und auf den Bildern war zu sehen, wie die Kühe zum Teil knietief in der Gülle versinken, die Tiere waren selbst stark verschmutzt, das Fell war voller Jauche und Mist und überhaupt waren viele der Stallflächen auf diesem Hof mit regelrechten Gülleseen übersät, also ein wirklicher Horror und weit weg von dem, was in der Werbung immer angepriesen wird.
Und gibt es sonst noch wichtige Infos aus dem Akt oder aus was rausgekommen ist bei deinen Anfragen?
Ja, also vielleicht ist es einfach auch eindrücklich genug, wenn ich das vielleicht vorlese, was dort dokumentiert wurde bei dieser Vor-Ort-Kontrolle. Dabei waren zwei Amtstierärztinnen, der Leiter der Gruppe Umwelt und Forst der Bezirkshauptmannschaft, ein Vertreter des Referats Bodenschutz und Almen und der Leiter der Agrarmarkt Austria vor Ort Kontrollen. Und die haben damals festgestellt, 2022, dass aufgrund der Tatsache, dass einige Teile eines Plastiktrogs ausgebrochen waren, diese scharfen Bruchkanten eine Verletzungsgefahr für die dort befindlichen Tiere dargestellt haben. In einem anderen Trog war zum Zeitpunkt der Kontrolle fast kein Wasser mehr, geschätzt nur mehr circa 7 Liter, wobei eben dieser Trog in einem für Kälber in einen separaten Bereich und nur für erwachsene Rinder nur schwer zugänglichen Bereich sich befunden haben. Und aufgrund der Schieflage hat sich das Wasser in einem Bereich gesammelt. Das heißt, die Tiere haben dann nicht mehr wirklich trinken können. Es gab zu wenig Liegeflächen. Überhaupt war viel zu wenig Platz und viel zu viele Tiere. Ich zitiere weiter. Der Boden des im Freien gelegenen Übergangsbereichs war stellenweise mit dünnbreiigem Kot verschmutzt. Vor allem im südöstlichen Teil im Bereich zwischen Wiese, Liegehalle und Jungfischstall waren Kotmassen bis zu einigen Metern hoch aufgetürmt. Im nördlichen Bereich war der Boden mit einem ca. 30 cm tiefen Gemisch aus Lehmsand, Kot und Einstreu bedeckt. Also das sind natürlich Zustände, die kann man sich kaum vorstellen. Und ich habe dann auch noch da lesen müssen, und da kann man dann auch einen Schluss daraus ziehen. Sie haben dann vermerkt, aufgrund der stark reduzierten Anzahl der an die Tierkörperverwertung abgelieferten toten Kälber kann angenommen werden, dass die Maßnahmen zur Verbesserung der Kälbergesundheit Wirkung gezeigt haben. Also daraus erschließt sich, dass da offenbar hohe Kälbersterblichkeit gegeben hat, also dass viele Tiere am Hof verstorben sind, die man dann in die Tierkörperverwertung bringen hat müssen. Und da hat man schon Maßnahmen vorgeschrieben, um das zu reduzieren. Und die haben zu diesem Zeitpunkt dann zum Glück schon gewirkt. Aber auch das zeigt, die Behörden haben da eigentlich schon über längere Zeit über diese Zustände Bescheid gewusst und immer wieder auch Maßnahmen vorgeschrieben.
Also keine Ahnung, ich weiß da gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es so schlimm zum Anhorchen ist. Aber wenn das ganze Zeit, das sind ja alles Dinge, die 2022 schon dokumentiert worden sind. Hat das jetzt irgendwelche Konsequenzen gehabt nach deiner Anfragenbeantwortung?
Ja, es hat tatsächlich schon im Jänner 23 einen Strafbescheid gegeben mit einer Strafhöhe von 2.550 Euro. Gegen diesen Strafbescheid wiederum hat der Bauer eine Beschwerde eingebracht oder durch seinen Rechtsanwalt einbringen lassen, allerdings ohne Erfolg. Im Gegenteil, in der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts wurden nämlich sogar die niedrigen Strafen kritisiert. Also vielleicht kann ich auch das vorlesen, was da das Landesverwaltungsgericht dazu gesagt hat. Ich zitiere, aus der vorliegenden fotografischen Dokumentation ist eindeutig belegt, dass bei den angeführten drei Kälbern am Kontrolltag keine diesbezügliche Wasserversorgung zur Verfügung gestanden ist. Der vom Beschuldigten diesbezüglich ins Treffen geführte Trog war praktisch leer bzw. mit einem Wasserstand nur bodenbedeckt befüllt. Für die Kälber war dieses Wasser daher faktisch nicht erreichbar. Hinsichtlich der Strafhöhe eben hat dann das Gericht auch noch angemerkt, dass die Strafbeträge in der Höhe von 600 bzw. 375 Euro, Zitat, noch im untersten Bereich des hierfür vorgesehenen Strafrahmens von bis zu 7.500 Euro sind und es sich beim Beschuldigten um einen Menschen handelt, der offenbar eine lange Vorstrafenliste gehabt hat. Also das Gericht spricht von einem Wiederholungsfall und man spricht von einer mehrseitigen Vorstrafenauflistung, darunter auch mit Übertretungen einschlägiger Art, die in ihrer Gesamtheit auf eine nur geringe Vertrautheit des Beschuldigten mit den rechtlich geschützten Werten schließen lässt und aus dieser Betrachtung tätersubjektive Aspekte der Strafbemessung auch eine weitere Ausschöpfung des Strafrahmens auch nicht unangemessen oder in diesem Sinne rechtswidrig erscheinen lassen würde. Also schönes Juristendeutsch, muss man sagen. Unterm Strich sagt das Landesverwaltungsgericht, der hat schon so viele Vorstrafen gehabt, der hat schon so oft gegen einschlägige Bestimmungen verstoßen, dass man eigentlich höhere Strafen verhängen hätte müssen.
Ich frage mich immer, wie es den Menschen geht, die das niederschreiben müssen. Ist dann irgendwas besser worden? Irgendwas.
Irgendwann ist es besser geworden, aber es hat leider noch eine ganze Weile gedauert. Denn am 1. Februar 2023 fand abermals eine unangekündigte Vorortkontrolle statt und die Ergebnisse waren erneut verheerend.
Will ich es wissen?
Ja, ich glaube, es ist schon gut, dass wir es vielleicht da nochmal zur Sprache bringen, weil es ist wirklich ein Fall, der ein Stück weit fassungslos und sprachlos macht. Deswegen lese ich es am besten vor, wie es in den Akten vermerkt wurde. Also es wurden erneut gravierende Missstände festgestellt. Da heißt es da drinnen: Da sich nunmehr lediglich eine Tränke im allgemein nutzbaren Teil befand, ist diese bei weitem nicht ausreichend für die derzeit im allgemeinen Teil gehaltenen 65 Großrinder. Laut Randbuch Rinder reicht eine Trogtränke für 15 bis maximal 25 Rinder. Da gab es eine für 65. Erschreckend war auch die allgegenwärtige Verschmutzung mit Kot. Zitat: Besonders auffällig war, dass im Hofbereich und im Aufenthaltsbereich der Tiere der Boden teilweise mit Gülle, Kotresten ca. 20 cm tief unter Anführungszeichen Wasser stand, so die Bezirkshauptmannschaft. Der Fressgang war nun ca. 10 cm hoch mit tiefmorastigem, breiigen Kot bedeckt. Und auch an anderen Stellen zeigten sich unvorstellbare Zustände. Zitat: Im nördlichen Teil des Übergangsbereichs war der Boden ca. 10 cm hoch mit Morast, Gülle und verschmutztem Wasser bedeckt. Auf beiden Seiten befanden sich ca. 2 Meter hohe Mistanhäufungen. Im Bereich der alten Bogenhalle auf einem neuen Standort war der Boden zwar in Form eines Tretmiststalls mit Stroh eingestreut, jedoch war die Einstreu feucht und mit Kot vermengt. Und es wurde eine Kuh dabei beobachtet, wie sie bis zum Sprunggelenk in der Einstreu in einem Loch einbrach. An der nordöstlichen Wand befand sich eine mit sauberem Trinkwasser gefüllte Tränke, die nur durch tiefmorastigen Untergrund zu erreichen war, und vielleicht als letztes noch: ca. 30% der Kühe wiesen einen hohen Verschmutzungsgrad, vor allem im Bereich der Beine, des Bauches und der Glutealmuskulatur und der Beine auf.
Das ist so schlimm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist egal, wie viele Anfragen du stößt, du Anfrage um Anfrage um Anfrage, es kommen immer mehr grausliche Details hervor und es wird immer schlimmer. Wie bringt man sowas zum Ende oder wie tut man dann weiter mit sowas, mit solchen Infos?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe dann Ende 2024, nachdem ich all diese Dokumente, die Fotos gesehen hatte und eine Kopie davon angefertigt habe und eben auch belegen konnte, dass diese Zustände den Behörden seit Jahren bekannt waren und es sogar schon mehrere Gerichtsverfahren gegeben hat. Und immer noch, und das muss man ja dazu sagen, dieser Hof war ja immer noch im Betrieb, hat immer noch regelmäßig Milch abgeliefert und war sogar biozertifiziert. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Und da war für mich klar, man muss eigentlich mit diesem Fall an die Öffentlichkeit gehen, um da Druck zu machen, dass tatsächlich hier mal doch entschiedenere Konsequenzen gezogen werden. Weil kurz zuvor ist mir dann auch noch ein Foto zugeschickt worden, wo man einen Milchwagen der Salzburg Milch am Hof sieht, also auf diesem Hof. Ich habe die Zustände jetzt vorher zitiert, wie es dort ausgeschaut hat. Und auf diesem Milchlaster war zu lesen: Unsere Verantwortung, Doppelpunkt, mehr Tiergesundheit ins Rollen bringen. Also da muss man dann schon fragen, wie passt das zusammen? Und ich habe dann deswegen am 22. November 2024 eine Geschichte gemacht mit der Kronenzeitung und mich damals auch gleichzeitig an die AMA und an die Salzburg Milch gewandt und habe denen eine umfassende Schilderung dieser Zustände dort übermittelt und um Stellungnahme und Konsequenzen gebeten.
Was war das dann? Was hat das für eine Auswirkungen oder Reaktionen hervorgebracht an die Öffentlichkeit?
Tatsächlich hat sich nur die AMA bei mir zuerst gemeldet und habe dann wieder was gelernt. Also bin da in diesen landwirtschaftlichen Strukturen nicht so firm gewesen, aber es gibt die AMA in zweifacher Form. Einerseits als Behörde nach dem Gesetz, also es gibt eine AMA-Behörde und es gibt eine AMA-Marketing GmbH, die eben für diese Vermarktung der Landwirtschaft zuständig ist, sind zwei unterschiedliche Institutionen, die gleich heißen, darum kann man das vielleicht leicht verwechseln. Mhm. Die AMA als Behörde hat sich schriftlich zurückgemeldet und mir mitgeteilt.
Kurz, was ist die AMA als Behörde? Für was ist die zuständig?
Die ist zum Beispiel für diese Vorortkontrollen mit zuständig. Also das sind gesetzlich bestimmte Aufgaben, die dann die AMA als Behörde erfüllen muss. Und die AMA-Behörde hat sich bei mir gemeldet und hat geschrieben, dass sie aufgrund der gesetzlichen Verschwiegenheitsverpflichtung nicht berechtigt sei, mir betriebsbezogene Auskünfte zu erteilen über das Ergebnis der behördlichen Erhebungen und allfälliger gesetzter verwaltungsrechtlicher Maßnahmen oder Sanktionen darf Ihnen daher nicht berichtet werden. Das war die Antwort. Aber man hat mein Mail an die Agrarmarkt Austria Marketing GmbH weitergeleitet und die Geschäftsführerin von dort hat sich dann auch umgehend bei mir telefonisch gemeldet.
Was hat die gesagt?
Naja, die hat mir mal grundsätzlich bestätigt, dass das ein Biobetrieb ist und hat auch gesagt, sie werden da nochmal weitere Kontrollen veranlassen. Also die war tatsächlich sehr kooperativ, da habe ich das Gefühl gehabt, die nimmt das ernst und wird sich der Sache auch annehmen.
Okay, also die AMA ist einfach für uns in Österreich Qualitätskontrolle. Sollte sein.
Sollte sein, ja. Die Frage, warum das so lange nicht aufgegriffen wurde, die Frage bleibt natürlich trotzdem.
Na eh, aber grundsätzlich ist die AMA einfach unser Art von Qualitätskontrolle für Lebensmittel.
Ja, ich komme dann vielleicht noch einmal dazu, weil es wirklich sehr viele parallele Kontrollinstitutionen gibt, die eben alle zuständig sind und die untereinander wenig Informationen austauschen.
Sagen wir wieder Kommunikation. Salzburgmilch hast du auch geschrieben. Was haben die? Haben die irgendwie was rückgemeldet? Oder?
Ja, die haben sich tatsächlich erst an diesem Tag bei mir gemeldet, an dem auch die Bezirksblätter über diesen Fall berichtet haben. In dem ersten Bericht der Kronenzeitung war nämlich auch die Salzburgmilch als abnehmendes Unternehmen gar nicht namentlich erwähnt. Da war, glaube ich, nur die Rede von einer großen Molkerei. Die Bezirksblätter haben dann sogar dieses Bild abgedruckt von dem Milchlaster auf diesem Hof neben den Bildern von den Kühen in der Jauche, in der Gülle stehend. Und diese Bilder wollte, glaube ich, die Salzburgmilch nicht mit ihnen in Verbindung gebracht haben. Und am selben Tag, also an dem der Artikel erschienen ist, habe ich dann doch noch ein E-Mail bekommen. Und da hat man es plötzlich sehr eilig gehabt, sich bei mir zu melden und vielleicht kann ich auch aus diesem E-Mail kurz vorlesen, damit man da vielleicht sieht, wie man reagiert hat. Sie schreiben, selbstverständlich stimmen die dokumentierten Zustände auf diesem Betrieb in keiner Weise mit den Werten und Vorgaben der Salzburgmilch überein und wir tolerieren diese nicht. Wir sind uns der Tragweite der medialen Berichterstattung für all unsere Milchbäuerinnen und Bauern, die ihre tägliche Arbeit gewissenhaft und sorgfältig erfüllen, durchaus bewusst und werden alles in unserer Macht stehende Unternehmen, das unverantwortliche Einzelfälle, das Gesamtbild der Milchwirtschaft nicht schädigen. Die Basis der Zusammenarbeit mit dem betreffenden Betrieb ist der aufrechte Milchliefervertrag. Darin sind die erforderlichen Qualitäten und sonstigen Anforderungen der Milch geregelt. Die Milchqualität wird mehrmals monatlich von einem unabhängigen Prüflabor untersucht und bewegt sich stets im erforderlichen Rahmen. Da der Betrieb Naturland biozertifiziert ist, unterliegt er einer jährlichen Kontrolle durch eine unabhängige Kontrollstelle, deren Beurteilung für uns maßgeblich ist. Der Salzburgmilch-Tiergesundheitscheck, ebenfalls durch eine externe unabhängige Kontrollstelle durchgeführt, fand zum letzten Mal im Jahr 2022 statt. Also da sieht man vielleicht nochmal, wenn ich das gleich einschieben darf, es gibt da unterschiedliche Kontrollstellen. Mhm. Also es gibt die AMA, es gibt das Land als Bezirkshauptmannschaft und über die Amtstierärztinnen, die kontrollieren. Dann gibt es eine Biokontrollstelle, die kontrolliert. Dann gibt es von der Molkerei noch einen eigenen Tiergesundheitscheck. Dann gibt es die Untersuchungen der Milch durch ein Prüflabor und eben dann noch freiwillige Kontrollen, die darüber hinaus noch stattfinden. Aber das Problem, finde ich, in diesem Fall ist, dass diese unterschiedlichen Kontrollstellen unterschiedliche Prüfintervalle haben und sie offenbar auch nicht wechselseitig über Missstandsfeststellungen informieren. Das ist, glaube ich, der Kern des Problems und die Salzburgmilch hat dann eben auch Konsequenzen gezogen. Sie schreiben dann Folgendes: Nach den schockierenden Medienberichten vom Freitag, 22.11.2024, haben wir umgehend in Zusammenarbeit mit dem Naturlandverband und der AMA sofortige unangemeldete Nachkontrollen veranlasst. Nach unserem Wissensstand wurden zudem weitere Kontrollen durch die AMA veranlasst. Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Sie da nichts Näheres mitteilen. Genau, und dann schreiben Sie im letzten Satz, da wir zum Schutz unserer vielen vorbildlich wirtschaftenden Bäuerinnen und Bauern, unserer Kundinnen und Kunden und der Glaubwürdigkeit unseres Unternehmens derartige Zustände bei einem einzelnen Betrieb nicht akzeptieren können, haben wir mit dem Milchbetrieb die Einstellung der Milchabholung per 15.12.2024 vereinbart.
Das heißt, es hat erst medialen Druck gebraucht, um sich das mal genau anzuschauen, obwohl es ganz viele unabhängige Prüfungen gegeben hat, die eigentlich diese Missstände schon gewusst haben.
So ist es. Das also ist tatsächlich
super absurd.
Hat erst dieser mediale Druck in dem Fall dann tatsächlich Wirkung gezeigt.
Mhm. Was mich noch interessiert hat, ist, hast du jemals direkt mit dem Bauern Kontakt gehabt oder?
Ja, tatsächlich. Mhm. Also die haben mir erstmals schon im August 2024 per Mail geschrieben. Ich habe ihm damals auch geantwortet, habe gesagt, ja, grundsätzlich, das ist ein Grundzugang, den ich habe, ich rede immer mit allen. Ja. Also alle, die mit mir reden wollen, denen biete ich ein Gespräch an, weil es mir immer wichtig ist, auch die andere Seite zu hören. Ich habe dann auf diese Antwort keinen weiteren Kontakt versucht bekommen. Und er hat sich dann erst im März 2025 wieder bei mir gemeldet. Er hat mir da zuerst per Mail mitgeteilt, dass er die Berichterstattung in der Kronenzeitung und in den anderen Zeitungen mit der Bezeichnung Horrorhof völlig überzogen gefunden hat. Er hat auch betont, dass der Betrieb aus seiner Sicht zu keinem Zeitpunkt ein Skandalbetrieb gewesen sei, insbesondere nicht, seitdem er die Betriebsführung übernommen habe. Und wir haben dann, nachdem wir uns da per Mail ausgetauscht haben, auch noch ein Telefonat vereinbart und haben dann ein längeres Telefongespräch geführt.
Mhm. War das nicht unglaublich, keine Ahnung, war der nicht wütend, emotional oder wie war das Telefongespräch?
Na, war eigentlich gar nicht. Und natürlich, also das ist eine schwierige Situation und natürlich habe ich mich auch gefragt, wie wird das sein? Ist der jetzt auf 180 und versucht mir da jetzt Vorwürfe zu machen, wie er immer? Und es war gar nicht so. Also es war eigentlich ein sehr respektvolles Gespräch, das zum Teil auch wechselseitig verständnisvoll war. So kann man es, glaube ich, sagen. Er hat mir erzählt, die Geschichte sozusagen, die familiär dahinter gestanden ist. Er hat mir gesagt, ja, zuvor, also Eigentümer ist sein Bruder gewesen, der hat zuvor auch den Betrieb geführt. Also diese Dinge sind passiert, als sein Bruder noch die Betriebsführung innehatte im Wesentlichen. Der Vater ist offenbar da Jahre vorher schon verstorben. Die Mutter hat alleine am Hof gelebt. Und wie es oft ist, man will halt dann die Tiere nicht hergeben, die Arbeit wird zu viel, du hast dann nur eine pflegebedürftige Person vielleicht da und dann ist halt das immer mehr aus dem Ruder gelaufen und er ist dann einmal eingesprungen und hat die Betriebsführung übernommen, nachdem es da eh schon eben diverse Gerichts- und Strafverfahren, ständige Kontrollen gegeben hat. Er hat mir auch berichtet und das kann ich auch nachvollziehen, dass das durchaus eine belastende Situation ist, die sich niemand wünscht, wenn ständig Behördenbriefe, RSB-Briefe, blaue Briefe landen. Mhm. Und er hat sich nach Kräften bemüht, diese Dinge auch wieder in Ordnung zu bringen. Also ich habe da durchaus Verständnis für die Schwierigkeit, die zu dieser Situation geführt hat. Und er hat Verständnis geäußert auch für mein Anliegen, dass man in solchen Fällen halt auch für Aufklärung und Transparenz einsteht und fordert, dass das rasch abgestellt wird. Also wo es dann Differenzen gegeben hat, war tatsächlich die Einschätzung, wie tragisch diese Vorkommnisse dort waren. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen ein anderes Bild gehabt als er. Aber wie gesagt, das war ein gutes Gespräch eigentlich.
Ja, man darf nie vergessen eben, dass meistens auch irgendwelche Familienschicksale und persönliche Schicksale dahinter hängen. Voll. Und was ist dann passiert? Ist dann irgendwie besser worden jetzt, oder?
Ja, ich glaube schon. Also war nochmal in der Gegend, habe mit verschiedenen Leuten gesprochen. Der Tierbestand ist deutlich reduziert worden. Es gab bauliche Veränderungen, damit es zu keinen Gülleabflüssen mehr kommt. Die sind auch von der Behörde vorgeschrieben worden, die sind dann umgesetzt worden. Es gibt keinen Überbelag mehr und es gibt tatsächlich Überlegungen, diesen Standort ganz aufzugeben, weil der ist tatsächlich im Ort sehr zentral gelegen und es ist in jeder Hinsicht schwierig und mit potenziellen Konflikten behaftet, mit Nutzungskonflikten. Und da gibt es Überlegungen, dass der Hof und an einen anderen Standort verlegt wird. Also ich glaube, das ist jetzt alles noch in der Schwebe, aber diese krassen Missstände, die wir da gesehen haben, die dokumentiert wurden, die wurden tatsächlich beseitigt mittlerweile.
Ich habe jetzt irgendwie mitgekriegt oder mitgenommen aus der ganzen Geschichte, du hast auch viel gelernt, also bei dir war viel Neues dabei. Da mich interessiert, was sind so deine Learnings gewesen oder was nimmst du dir mit aus der ganzen Geschichte? Und ich frage mich halt, wie so Missstände so lang ertragen werden können. Wie ist es möglich, dass die so lang bestehen können?
Ja, mein Resümee ist, dass das Netz der landwirtschaftlichen Kontrollen noch Lücken hat und dass eben sehr viele unterschiedliche Stellen dafür zuständig sind, zu kontrollieren. Es gibt die AMA-Behörde, es gibt die Bezirkshauptmannschaft, es gibt die Biokontrollstelle, es gibt noch zusätzliche Kontrollstellen der Molkereien und offenbar werden eben Missstandsfeststellungen zwischen diesen Kontrollstellen nicht oder nur teilweise weitergegeben und ausgetauscht. Und das ist was, was sich ändern muss, weil es kann nicht sein, dass es auf einem Bauernhof jahrelang, nämlich wirklich jahrelang gravierende Missstände und sogar Gerichtsurteile gibt und es ändert sich dann nichts daran. Das muss schnell gehen. Also ich glaube, in solchen Situationen ist rasches Handeln gefordert. Da braucht es rasche Interventionen und auch, und das ist mir auch wichtig zu betonen, Unterstützung für die betroffenen Landwirte, weil in den meisten Fällen, und das kommt ja leider immer wieder vor, die so oder ähnlich gelagert sind. Meistens stehen tragische familiäre Geschichten dahinter. Wie gesagt, Erkrankungen, Pflegefälle, Überlastungssituationen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da auch den Landwirten dabei hilft. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie jetzt zu strafen, sondern diese Situationen zu lösen. Im Sinne der Tiere und des Tierwohls, aber natürlich auch im Sinne der betroffenen Menschen, die diese Betriebe führen.
Ganz genau. Ich glaube, ich brauche jetzt ein Glas Wasser und frische Luft nach der Geschichte. Ich würde sagen, das war's für heute. Und mit dieser Ausgabe von Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll. Und in der nächsten Folge bleiben wir sogar beim Thema Landwirtschaft. Allerdings geht's da um die Spezialkategorie Chaletbauern.
Ja, ich werde euch in der nächsten Folge von einem ÖVP-Gemeinderat erzählen, der ein Chalet illegal über diverse Buchungsplattformen vermietet hat und trotz Strafe nicht damit aufhört. Abonniert unseren Podcast, um sie nicht zu verpassen. Und wenn auch du Fälle kennst, die wir uns mal etwas genauer ansehen sollten, dann schreibe mir per DM auf TikTok oder Instagram oder per E-Mail an simon.hofbauer@groene.at.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll. Der Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer, moderiert von Magdalena Mahler. Eine Produktion des Grünen Clubs im Salzburger Landtag.